Ich habe das Miriam hat es ja schon wunderbar gesagt, heute soll es also um Mobbing gehen. Also Mobbing, Burnout, Bore-out, das sind ja so die ganzen neuen Themen, die dazu aufkommen. Gestern habe ich einen Artikel gelesen, der zeigte, da hieß Mobbing, Burnout, Bore-out, wenn Arbeit krank macht. Die Begriffe klingen so modern, so neudeutsch aus dem Angelsächsischen, aber sagen wir mal ganz ehrlich, ich glaube, das gab es eigentlich immer schon. Das war jetzt eine kurze Sequenz aus einem Spielfilm, den ich habe letzte Woche einfach mal so ein paar Filme durchgeschaut. Was gibt es denn dazu? Dann habe ich einen Film zusammen mit meiner 13-jährigen Tochter, mit der Benaya, angeschaut. Dann hat sie gesagt, Papa, die Szene, genau die muss springen. Genau so ist es in der Schule. Einer hat das Handy, schaut drauf, zeigt ein Bild und das Nächste und das Nächste und das Nächste. Und der, den es betrifft, der weiß es dann eigentlich gar nicht. Und irgendwann rafft das und alle haben schon gelacht. Und dann, ja gut, und dann ist das also passiert. Eine ganz typische Szene aus der Schule wahrscheinlich. Wenn ich an mein eigenes Leben denke, dann hätte ich wahrscheinlich einen Film nehmen müssen. Mobbing in der Arbeit. Ja, so wie ich das vielleicht manchmal im Alltag mitkriege. Chris Miriam hat am Anfang ja schon beim Intro gesagt, was bedeutet eigentlich Mobbing? Und hat schon mal so die Frage gestellt, wahrscheinlich jeder Zweite, ich könnte es jetzt aufgreifen. Man könnte jetzt wahrscheinlich mal in die Runde fragen, wer glaubt eigentlich oder wer weiß eigentlich denn, dass er in seinem Leben schon mal gefühlt, real oder wie auch immer, wer glaubt, dass er schon mal Opfer von Mobbing geworden ist? Da müsste ich jetzt mit gutem Beispiel vorangehen, ich müsste erstmal die Hand strecken und sagen, ich bin mir ganz sicher, dass es bei mir mal schon so war. Sehr persönliche Sache, komme ich nachher nochmal drauf. Ja. Ich könnte eine zweite Frage stellen, die viel kritischer ist. Wer glaubt denn und wer weiß denn, Alter, braucht jetzt niemand die Hand strecken, oder wer meint denn, dass er selbst schon mal Teil von so einem System war, wo man jemanden anders gemobbt hat, wo man aktiv mitgewirkt hat, jemanden anders zu mobben, jemanden anders rauszuekeln, jemandem anderen psychisches Leid zuzufügen? Fand ich eine ganz schwierige Frage und ich glaube, an der Stelle mache ich jetzt einfach mal kurz so 10, 15 Sekunden Pause. Die Sekunden können ganz schön lang sein, wenn es eine schwierige Frage ist, über die man nicht nachdenkt. Normalerweise müsste ich jetzt an der Stelle sagen, ich habe in Wikipedia nachgeschaut, was Mobbing bedeutet. Das hat jetzt die Krisi schon gesagt. Ja. Ich bin am Ende, auch in meinem Arbeitsleben, ich bin das erste Mal in meinem Leben auf der Homepage von der IG Metall gelandet. Die formulieren das so: Im alltagssprachlichen Gebrauch versteht man in Deutschland unter Mobbing das ständige Schikanieren von Arbeitskollegen mit der Absicht, sie von ihrem Arbeitsplatz zu vertreiben. Also die Absicht ist eigentlich relativ einfach. Ich formuliere es mal mit meinen Worten. Mobbing bedeutet, ich habe ein ganz klares Ziel, du musst weg. Das ist Ziel und darauf ist es entsprechend ausgerichtet. Und wenn man es ein bisschen im weiteren Sinne betrachtet, dann heißt es, andere Leute, ich schikaniere sie. Es ist ein Teil von Psychoterror. Es ist Quälen, seelische Verletzungen zufügen. Und es kann passieren, zwei prominente Beispiele habe ich schon genannt, in der Schule, das war das Beispiel, wo wir gerade gesehen haben. Es kann am Arbeitsplatz passieren, es kann in der Familie passieren, im Sportverein, im Altersheim, im Gefängnis oder im Internet, das war auch das Thema, nennt man dann neudeutsch Cybermobbing. Und was man auch nicht vergessen darf, es kann aber auch in der Gemeinde passieren, kommen wir auch später nochmal drauf zu tun. Was bedeutet das eigentlich, wenn Mobbing in einer Gemeinde passiert? Und ja, dann denkt man es nochmal ein bisschen ein, was bedeutet das jetzt eigentlich Mobbing? Das bedeutet, es sind die typischen Hänseleien. Ich kann anfangen, dass ich falsche Tatsachen behaupte oder dass ich einfach nur so halbe Unwahrheiten über jemanden behaupte, dass ich im Arbeitsleben jemand total sinnlose Aufgaben gebe, dass im Gefängnis, das ist natürlich das Klassiker, Gewaltandrohung, das kann im Umfeld, im Dorf, im Verein, in der Gemeinde, soziale Isolation sein, ständige Kritik. Und ich glaube, Schule und Arbeitsplatz ist deswegen so gemein, weil man kann ja nicht einfach weggehen. Ich kann ja nicht einfach sagen, ich wechsle jetzt zum Beispiel die Schule zum zweiten, dritten Mal. Und auch beim Arbeitsplatz kann man das nicht einfach unbedingt immer so mal geschwind so hinter sich lassen. Neben dem Offensichtlichen kommt da meistens noch eine soziale Komponente dazu, so würde ich es mal nennen. Also ich kann zum Beispiel hingehen in meinem Umfeld, in meiner Dorfgemeinschaft, wenn ich jemanden mobbe. Ich kann natürlich jetzt jemanden ganz gezielt behandeln wie Luft. Ich beachte ihn überhaupt nicht. Das ist so etwas, was jeder wahrscheinlich schon mal erlebt hat. Man ist mit jemandem in einem Raum und der andere gibt sich ganz gezielt Mühe, einen nicht zu beachten. Und zwar so, dass man es auch merkt, dass er mich nicht beachtet. Man vermeidet es, auffällig mit jemandem zusammen zu sein oder gibt ihm das auch noch zu erkennen. Es sind dann die kleinen, die mittleren und die großen Beleidigungen. Es kann eine Belästigung sein. Wenn es ganz böse ist, dann ist es Verleumdung. Und dann kommt die Kränkung durch die entsprechenden Anspielungen. Und je mehr ich so daheim gekocht bin und mich mit dem Thema beschäftigt habe, desto mehr habe ich gedacht, eigentlich, ich schreibe hier lauter Sachen auf, die sind alle jetzt erstmal komplett negativ belastet. Negative Eigenschaften, negative Formen, wie man einem anderen einfach wehtut. Und je mehr ich darüber nachgedacht habe, ich gedacht, was ist eigentlich bei uns in unserer Gemeinde, gibt es das dann auch? Und auch da ist mir zunächst mal erstmal überhaupt nichts Positives eingefallen. Mobbing in der Gemeinde ist, glaube ich, auch deswegen sehr, sehr fies oder subtil, weil wenn es passiert, dann passiert es eigentlich unter einem Deckmantel, das nennt sich dann der Deckmantel der Nächstenliebe. Und das ist ganz perfide und das ist ganz gemein, weil das erlaubt es ihnen eigentlich gar nicht, das oft aufzudecken oder ans Tageslicht zu bringen, weil es ist so der Deckmantel der christlichen Menschenliebe, wie Mobbing in der Gemeinde funktionieren kann. Ich habe jetzt ein bisschen reingestochert in unterschiedliche Themen, wo Mobbing passieren kann. Am Ende fasse ich es mal zusammen. Es ist immer ein Ziel, ich habe es am Anfang so formuliert, plakativ heißt, der muss weg, der oder die muss weg. Das ist Ziel. Und das System heißt, ich schaffe in irgendeiner Form ein Umfeld, ich tue das Opfer, eine Aura aufbauen, mit der klar ist, ja, das muss weg. Das ist dann nicht gewünscht. Und was dann auch passiert ist, dass es dann oft zu Krankheit, neudeutsch eben Burnout oder Bore-out, dann entsprechend führen kann und dass die entsprechende Person dann hilflos und wehrlos ist. Und ich habe mir lange überlegt, welches Beispiel ich jetzt eigentlich konkret bringe. Wir haben einen einzelnen Film gesehen und ich habe mich dann eigentlich entschieden, dass ich mein eigenes Beispiel erzähle, das ich in meinem Leben erlebt habe. Und ich glaube, wenn ich so heute mit Mitte 40 über mein Leben zurückblicke, dann habe ich es genau einmal in meinem Leben so richtig erlebt, dass ich selber massiv gemobbt wurde. 30 Jahre her, deswegen kann ich wahrscheinlich heute einfach drüber reden. Und trotzdem ist es auch heute noch rückblickend betrachtet sehr persönlich. Und ich muss zurückspringen in den Zeitraum, wo ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, es war die 9. oder es war die 10. Klasse, als ich selber in der Schule war. Da muss ich euch drei Dinge über mich erzählen. Also, das meiste wisst ihr schon, ich bin geboren in Freiburg im Südbadischen, bin aufgewachsen in Iringen am Kaiserstuhl, in einer landeskirchlichen Gemeinschaft von Bad Liebenzell. Ja. Und die Gottesdienste, die wir hatten, das war am Sonntagabend, die hießen praktisch Gemeinschaftsstunde, weil das war eine Stunde und deswegen umgangssprachlich Gemeinschaftsstunde und die waren dann von 19 bis 20 Uhr am Sonntagabend. Und ich weiß, dass wir damals schon im Dorf oder wenn es Weinfisch war oder sonst irgendwas, dann hat es immer geheißen, schon mal, das sind die Stündler. Ja. Damals noch nicht so bewusst wahrgenommen, heute weiß ich ganz genau, dass es ein massives Schimpfwort war. Schau mal, das sind die Stündler. Und zwar schon mit einem ganz bestimmten Ziel entsprechend. Mir ging es aber so, ich war dort im Jugendkreis, ich war glücklich, ich habe meine Freunde gehabt, ich bin dankbar, wie ich sozialisiert worden bin, wie ich mein Wertesystem dort mitbekommen habe. Und es ging mir auch gut und ich bin gern in die Gemeinschaftsstunde gegangen. Ich war im Posaunenchor, mitgesungen, ja, und habe auch meine Freunde gehabt. Meine Eltern waren dort. Und auch in der Schule, wo ich war, im Nachbarort, so in der kleinen, lokalen, kleinen Kreisstätte im Breisach am Rhein, so im Provinzgymnasium, da waren halt auch viele aus dieser Stündlergemeinschaft, waren da halt auch drin. In der Schule in unterschiedlichen Klassen. Eine war sogar bei mir in der Klasse. Und dann ist passiert, 9. Klasse Chemieunterricht. Ein Chemielehrer, den ich übrigens sehr verehrt habe, weil ich ihn total cool fand, und den habe ich gemocht und weil es wahnsinnig Spaß gemacht hat. Und eines Tages, aus irgendeinem Grunde, nachdem der Versuch gerade rum war, bleibt er so stehen und ist auf die Zeugen Jehovas zu sprechen gekommen. Und hat dann zwei, drei Dinge erzählt und sagt da laut vor der versammelten Klasse, naja, und im Nachbardorf in Iring, da gibt es doch auch diese Sektengemeinschaft, diese Stündler. Und in der gesamten Klasse haben natürlich genau gewusst, oh, da sitzt hier ein oder zwei da drin. Und ich bin total erschrocken, stehe drin und stehe und sage, Moment mal, Herr, so und so, das stimmt nicht, das ist falsch, das ist keine Sekte. Doch, doch, das ist eine Sektengemeinschaft. Da kannst du so rüber. Und schon die erste Stimme aus dem Hintergrund, Sekti, Sekti. Ich wusste überhaupt nicht, was mir passiert. Und der Unterricht war vorbei. Und als dann gleich später Sport war, ging es dann so weiter, Sekti wollen wir nicht bei uns in der Mannschaft haben, wenn wir Fußball spielen. Und als es dann weiterging bei irgendwelchen entsprechenden Gruppenarbeiten, Sekti, geh mal rüber, dich wollen wir hier nicht haben, hat dazu geführt, dass ich plötzlich in der 9. oder 10. Klasse dann für über ein Jahr lang den Spitznamen Sekti hatte. Ist ewig lange her, aber ich weiß noch sehr genau, was es in mir ausgelöst hat. Also zunächst mal eine unglaubliche Wut. Wie kann sowas passieren? Wie kann da ein Lehrer hinstehen und einfach sowas erzählen, was falsch ist und sowas behaupten? Und dann kam eine totale Ohnmacht, Hassgefühle und das ist doch total ungerecht. Wie kann das sein? Und eigentlich das nächste Gefühl war wieder diese totale Ohnmacht, weil du gehst am nächsten Tag wieder in Schule und dann kommen sie, oh, schau mal, guck mal, da kommt der Sekti. Ja. Und dann ist es gepaart mit so Hilflosigkeit, Angst. Und am Ende komme ich wieder zurück, die totale Ohnmacht, nichts dagegen tun zu können. Und die anderen sind so stark und sind so überlegen. Und dann kommen ganz andere komische Gefühle mit rein. Dann kommt Selbstwertgefühl, Minderwertigkeitsgefühl. Und am Ende komme ich zurück, immer wieder diese Ohnmacht, die totale Ohnmacht, jetzt eigentlich gar nichts dagegen tun zu können in dieser Situation. Und ich weiß auch sehr genau, ich habe darunter gelitten und zwar massiv gelitten, weil es war ja nicht nur eine Woche, das war nicht nur zwei Wochen, ein Monat, sondern es war eine Dauer, das war weit über ein Jahr, wo das entsprechend gegangen ist. Da weiß ich noch sehr gut, dass ich eines Tages, als ich nach Hause kam, weil ich habe damals, wo ich in meinem Elternhaus gewohnt habe, ein sehr inniges Verhältnis zu meiner ältesten Schwester gehabt und auch erzählt gehabt. Und eines Tages komme ich heim und dann liegt auf meinem Bett, liegt die meine Lutherbibel, und dann hat sie mir zwei Verse markiert gehabt, jetzt in der gelb angemalt gehabt, und mein Lebtag sei dann nicht mehr vergessen, aus Matthäus 10, 32 und 33. Und da heißt, wer nun mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor dem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet, den will ich auch verleugnen vor dem himmlischen Vater. Das mag jetzt vielleicht etwas plump und plakativ klingen, aber in dem Moment hat mir wahnsinnig geholfen, weil ich weiß, ich bin damals aufgestanden und gesagt, das stimmt doch gar nicht. Und habe in den Heute schon mal sagen, haben einen totalen Shitstorm erlebt. Aber der Punkt, wo sie mir das so gesagt hat, das war der Punkt, wo ich gerafft habe, dass es damals richtig war, aufzustehen. Auch wenn, sage ich mal, die Konsequenzen erstmal total ätzend waren. Jetzt kürze ich etwas ab. Als das alles rum war, ein paar Jahre später, da habe ich für mich eine Entscheidung in meinem Leben getroffen, dass ich gesagt habe, egal wo ich bin und mit wem ich zusammen bin, ich möchte nie wieder mich dafür schämen oder rechtfertigen müssen, dass ich mich zu Jesus bekenne, dass mein Leben Jesus gehört und dass ich praktisch in der Gemeinschaftsstunde aufgewachsen bin, dass ich dort meine Werte gekriegt habe. Ich habe das später, auch während des Studiums, mal erlebt, wenn jemand kam und sagt, was, bist du einer von denen, die an Gott glauben, die, was weiß ich, die ihre Beziehung so leben wollen und du glaubst wohl noch, dass die Welt in 7 Tagen erschaffen wurde, wie kann denn das sein, so ungefähr. Bei mir hat das dann zu einer klassischen Vorwärtsstrategie geführt, dass ich dann gemerkt habe und gesagt, wieso, was bist du? Bist du einer von denen, die an gar nichts glauben, die noch sich überhaupt nicht die Mühe gemacht haben, sich drüber nachzudenken, gibt es Gott überhaupt? Oder die sich, was weiß ich, aus fernöstlichen Theorien ihr eigenes religiöses Gebilde selbst zusammenbasteln. Und ja, okay, dann war so, tack. Und meistens war das Gespräch dann zu Ende. Was aber auch passieren konnte, ist, dass man dann plötzlich sehr, sehr, sage ich mal, gut und tief in ein Gespräch reinkam. Was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet Glaube? Was bedeutet das eigentlich, eine Beziehung mit Jesus? Aber für mich war es wichtig, nach der Erfahrung, die ich damals in der Schule gemacht habe, dass ich für mich entschieden habe, ich möchte mich dafür nicht rechtfertigen, verteidigen müssen, sondern dazu stehe ich, weil mir das wichtig ist. Weil ich darunter damals dieses eine Jahr oder diese anderthalb Jahre sehr, sehr stark darunter gelitten habe, wie ich behandelt wurde. Ich habe gerade Studium angesprochen. Mobbing kann auch bedeuten, dass man, sag ich mal, gerade im sozialen Lebensentwurf, dass man im sozialen Umfeld, dass man den ganzen Lebensentwurf in Frage stellt. Ich mache es auch in einem einfachen persönlichen Beispiel. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, mit 27 im Labor, war seit anderthalb Jahren verheiratet und dann war der Silos unterwegs. Dann hat eigentlich unser Laborleiter gesagt, sag mal Jürgen, du bist ja total bescheuert. Anfang Mitte 20, verheiratet und jetzt schon ein Kind unterwegs. Wie kann man nur bescheuert sein, sag ich mal, in der heutigen Tage sich in so jungen Jahren als manchen so ihre Klötze an die Füße zu binden? War natürlich ein massiver Angriff auf den kompletten Lebensentwurf, den ich damals mit meiner Frau Monika, wie wir uns das entschieden haben, wie wir unser Leben wollten. Brauche ich jetzt auch gar nicht in Detail gehen, weil ich war damals schon im Modus der Vorwärtsstrategie und wie ich darauf geantwortet habe. Was ich heute weiß, ist, in dem Moment, wo man in der Situation drin ist, wenn man die totale Ohnmacht spürt und wenn man diese Hilflosigkeit und diese Wut und diese auch schlechten Gefühle, die dann hochkommen, es ist sehr, sehr schwer, da rauszukommen. Es ist auch gar nicht einfach, da rauszukommen. Ich glaube auch, dass man oft alleine es nicht schafft, rauszukommen. Ich habe keine pauschale Antwort, wie man rauskommen kann, aber eine Bitte oder eine Empfehlung, wann immer es möglich ist, dass man mit einem Freund, mit einem Kollegen, mit einem Vorgesetzten, mit einer Freundin, mit jemandem von der Familie es schafft, darüber zu reden oder das zu benennen oder es aufzudecken, dann kann es ein erster Schritt sein, dass man da rauskommt. Ich glaube, ohne dass so etwas klar benannt wird und ohne dass es aufgedeckt wird, ist es sehr, sehr schwierig, in der Situation weiter zu agieren. Und deswegen habe ich auch keine Pauschalantwort dazu. Ich habe das Beispiel von mir erzählt, wie es mir damals ging in der Schule. Für mich war damals ein Glücksfall, dass meine Schwester verstanden hat, wie es mir gerade geht. Die hat mit mir geredet und die hat mir damals gesagt, was es bedeutet. Und das hat mir damals sehr, sehr geholfen. Das hat mich ein Stück weit, würde ich sagen, gerettet, wo es mir echt nicht gut ging. Wir sind ja eigentlich, jetzt wundert sich vielleicht der eine oder andere, wie komme ich eigentlich zum Thema Mobbing am Sonntagmorgen, wo wir doch die letzten, sag ich mal, 5, 6, 7 Mal beim Soul Punch immer so die einzelnen Verse von der Bergpredigt gesprochen hatten. Ich hatte das in Matthäusstelle erwähnt, in der Bergpredigt sagt Jesus, selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Ich war wie elektrisiert, als ich das eigentlich im Detail nochmal gelesen habe, auch wenn das schon über 2000 Jahre ist, dass praktisch der Vers, dass er das so gesagt hat, ist es genau das, was wir heute Mobbing nennen. In dem Fall ist es Mobbing um Jesu Namen willen. Euch schmähen, verfolgen, allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Es ist nichts Neues, es ist kein Phänomen aus dem Jahr 2019 oder im Jahr 2005, das neu reinkommt. Es gab schon immer, er hat schon damals entsprechend, hat er das genau gewusst und deswegen klar so benannt. Er geht hier weiter und sagt, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Da gibt es auch noch ein schönes Beispiel, wo ich mit euch noch gerne reinschauen würde, weil es handelt sich auch um meinen Lieblingsprophet. Der hat auch Mobbing und Burnout erlebt, auch wenn man es damals noch nicht so genannt hat. 3000 Jahre her, mein Lieblingsprophet Elia und der böse König Ahab. Also ich muss es nochmal erzählen, was ist dort passiert. Das Volk Israel hatte einen König, der hieß Ahab. Der hatte eine total gottlose Frau. Seine Frau war Isebel. Die Isebel kam vom fremden Volk, hat ihren eigenen Gott mitgebracht, das war der Gott Baal, und hat dafür gesorgt, dass das gesamte Volk Israel eigentlich nicht mehr zu Gott betet, sondern versucht, dass sie an diesen Baal beten, hat ihre Baalspriester mitgebracht und dafür gesorgt, ja, dass es so nach und nach zum Abfall kommt. Gott wollte sich das nicht gefallen lassen, hat seinen Propheten, den Elia, zum König Ahab geschickt und hat gesagt, und Elia war auch ein König und sagt, Gott sagt dir, weil du, sag ich mal, abfällst, wird es in Israel nicht mehr regnen. Und deswegen wird es eine Hungersnot geben. Sagt, getan, Elia ging wieder, war weg. Der Regen hatte aufgehört, 1, 2, 3 Jahre, es war fürchterlich. Überall Dürren, ja, Hunger, schreckliche Strafe. Elia selber, war erst im Gebirge, hat er sich versteckt, wurde von Raben versorgt. Hat noch einen Bach gehabt, als der vertrocknet wurde, musste ins Ausland fliehen, dann hat ihn eine Witwe versorgt, hat er die Zeit rumgebracht. Als ein paar Jahre rum waren, hat Gott ihm gesagt, du, mein Volk hat genug gelitten, kriegst einen neuen Auftrag, geh zurück zum König Ahab und sag, wir müssen das jetzt ein für alle Mal klären. Ich würde es neudeutsch formulieren, es kam zum Showdown am Berg Karmel. Berg Karmel war so mitten in Israel und die Szenerie war relativ einfach. Auf der einen Seite waren 400 Baalspriester und auf der anderen Seite war der Elia. Beide hatten eine Aufgabe, sie haben einen Altar gemacht. Auf dem Altar wurde ein Opfer, praktisch Fleisch, ein Opfertier geschlachtet, das Fleisch drauf gemacht. Ja. Und dann hat Elia vorgeschlagen, ist ganz einfach, derjenige Gott, der in der Lage ist, das Opfer zu entzünden mit Feuer vom Himmel, der wird doch sehen, dass er der richtige Gott ist. Und das ganze Volk wird sehen. Und die Baalspriester haben angefangen, haben das Opfer geschlachtet, haben es dann praktisch den Altar gemacht. Eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden. Nichts passiert. Am späten Nachmittag, irgendwann haben sie aufgegeben. Dann kam Elia an die Reihe, hat das Tier geschlachtet, Altar gemacht, alles mit Wasser übergossen, einmal zu Gott gebetet und zack, da kam es. Ein Blitz vom Himmel und Gott hat sich zu seinem Prophet bekannt. Und das ganze Volk hat gesehen, meine Güte, das ist ja der richtige Gott. Ja, und nicht der Baals. Und nicht dieser Baalskult. Und das Volk war so wütend, dass die auch hingegangen sind. Erst haben sie die Baalspriester massakriert, dann der König Ahab hat sofort verstanden, er muss jetzt sofort fliehen, nicht, dass ihm auch noch was Schlimmes passiert. Ist heimgeflohen, erzählt es alles seiner Frau Isebel und sagt, du, pass mal auf, das hat der Prophet Elia gemacht. Ja. Und jetzt kommt's. Die Isebel, die ist hingegangen und hat folgendes, und der 1. Könige 19,4, da steht's. Da steht. Isebel sandte einen Boten zu Elia und sprach, ich will verflucht sein, wenn ich dich nicht bis morgen um diese Zeit getötet habe. Die wollte sich das nicht gefallen lassen und sagt, Elia, Wunder hin oder her, morgen die Zeit bis hier. Ja, und dann wird berichtet, Elia fürchtete sich, er floh in die Wüste und dann heißt es wörtlich, legte sich hin, da wünschte er sich zu sterben zu können und sagte, es ist genug, Herr. Nie mein Leben hin, legte sich nieder und schlief ein. Jetzt muss man sich den Gegensatz gerade nochmal verdeutlichen. Also, nachdem 3 Jahre totale Dürre war, totaler Stillstand war als Kult, kam es zum Showdown am Berg Karmel. Gerade eben noch hat Gott sich bekannt, hat das Feuer vom Himmel geschickt, das ganze Volk hat gerafft. Okay, Gott ist der richtige Gott, Baal ist der falsche Gott. Und 1 oder 2 Tage später, nachdem die Isebel gesagt hat, ich bring dich um, flieht er in die Wüste, legt sich hin und sagt, ich kann nicht mehr. Diese totale Bedrohung an Leib und an Seelen, ich würde so formulieren, der Mann war fertig, heute sagen wir, der hatte einen Burnout, da ging gar nichts mehr. Der war total, sagt, ich kann nicht mehr, bis hierher und nicht weiter, Gott, jetzt ist Schluss, jetzt ist fertig. Gott lässt ihn nicht allein, er schickt ihm einen Engel, der ihm zu essen gibt und er gibt ihm einen neuen Auftrag. Der neue Auftrag lautet für ihn dann, geh hin, findet einen jungen Mann, der Elisa heißt, den er salbt zum Prophet, der dann sein Nachfolger wird. Damit wird die Last des Prophetentums praktisch geteilt auch. Gott hilft ihm. Ja. Ich finde es hochinteressant, wir haben angefangen mit einem Film über Cybermobbing, wie das heute aussehen kann in der Schule. Wir haben gesehen, dass auch Jesus schon vor 2000 Jahren wusste, praktisch hat andere Worte benutzt, was eigentlich Mobbing bedeutet. Wir haben ein Beispiel gehört aus dem Alten Testament, Elia, auch ein Prophet, hat schon gewusst, wenn es an Leidensseele geht und was es bedeutet, praktisch nicht mehr zu können, den totalen Burnout zu haben. Aber das Tolle ist, und das hat mir Mut gemacht, wo ich die Geschichte nochmal gelesen habe und mich beschäftigt habe, dass auch bei Elia so war, dass Gott gesagt hat, ich helfe dir. Er lässt ihn dort nicht praktisch drin, er hilft ihm. Und dann komme ich nochmal zurück. Ich habe in meiner eigenen Geschichte erlebt, dass es Menschen um mich herum gab, das war meine Schwester, die mir geholfen haben. Ich war fair genug und ehrlich genug zuzugeben, dass ich keine einfachen Antworten habe und dass ich nicht pauschal weiß, wie man aus sowas rauskommt. Aber das Wichtigste ist, und dann möchte ich auch für heute, dann glaube ich, Schluss machen, ist, das ist die Botschaft, die wir gesehen haben, sage ich mal, auch am Beispiel hier, an dem, was praktisch Jesus auch gesagt hat. Egal wo du bist, egal wo es dir geht, ich lasse dich nicht allein. Ich lasse dich nicht allein in dieser Situation, ich helfe dir. Und das ist die Grundbotschaft. Du bist nicht allein, ich helfe dir.